Mögen diese Worte Menschen dann durchs Herz gehen, dass das, was ihr Leben ausmacht, davon auch bestimmt wird. Wir haben ja in der Gemeinde viel, was wir an Aktivitäten haben. Vieles machen wir auch über den Verein Treffpunkt Heinrichstraße. Und da haben wir ja auch unterschiedliche Leute immer wieder angestellt. Letztens noch den Daniel, also nicht unseren Daniel, Daniel Heinz, der war schon öfters mal hier. Und davor die Carina, die uns da in dieser Arbeit unterstützt haben. Und die beiden kommen aus der Ukraine. Ich habe mit ihnen telefoniert und die Carina hat mir so ein bisschen erzählt, wie die Situation ist, ganz persönlich, weil sie mit ihrer Familie, die alle noch in Kiew sind, oder fast alle noch in Kiew sind, wie es ihnen gerade geht und wie sie die Stunden und wie sie die Tage erleben. Wie sie nicht rauskamen aus Kiew und jetzt es geschafft haben, wir haben das ja in den Nachrichten gesehen, die Situation, und sie sind jetzt im Raus und jetzt muss man schauen, wie es weitergeht. Und das ist ja das, was wir gerade erleben. Das Krieg ist ja nicht etwas, was jetzt neu über uns kommt und wir das vorher gar nicht verstanden haben. Krieg gehört schon immer zu unserem Leben dazu. Es gibt bei keinem von uns auch nur einen Tag, an dem er gelebt hat, an dem nicht irgendwo in dieser Welt Kriege geführt worden wären. Aber dieser Krieg, der am 24. ausgebrochen ist, ist ja ein Krieg, der uns sehr nahe kommt. Und von daher nehmen wir ihn auch nochmal anders wahr, kriegen die Schicksale auch nochmal anders mit. Und natürlich kann aus diesem Krieg auch noch etwas ganz anderes werden. Aber dann zu hören eben, wie Menschen in der Ukraine dann jetzt auch leiden unter dem, was dort geschieht, Menschen, die einem nahe sind, die wir kennen, die ich kenne, das ist dann schon noch mal etwas ganz anderes. So die vergangenen Tage und Wochen war ja schon, ich hatte am letzten Sonntag ja auch kurz was dazu gesagt, waren schon so Tage und Wochen, wo ich irgendwie dachte, oh, das ist schon schwierig. Die Frage ist das, was wir unseren Kindern eigentlich beibringen, dann wahr und richtig oder ist es etwas, wo wir sagen dann irgendwann, okay, das, was ihr gelernt habt, das könnt ihr jetzt vergessen, jetzt kommt das richtige Leben, jetzt kommt die richtige Welt und jetzt lasst das mal, was ihr gelernt habt, dann auf dem Schulhof, jetzt lasst das einfach mal beiseite. Wenn ich mit Ines so rede über ihren Alltag, über die Schule und so, dann kommt auch immer wieder so ein Thema Auseinandersetzung auf dem Schulhof, Auseinandersetzung in der Klasse. Konflikte, die man hat, die Kinder haben, und die Frage ist dann, wie man diese Konflikte löst. Wir haben uns das ja angewöhnt durch die Erfahrungen der letzten Jahre und Jahrzehnte, dass wir Streitschlichter ausbilden in den Schulen, schon in den Grundschulen. Das sind dann, ich sag mal, besonders geschulte Kinder, die anderen Kindern, und da geht es ja dann auch darum, dass man sich so mehr auf Augenhöhe begegnen kann, dass nicht eben so ein Erwachsener kommt und dann sagt, pass auf, das musst du so und so machen, sondern dass Kinder auf Augenhöhe einander beibringen, was dem Frieden und dem Miteinander dient. Und die Streitschlichter sind eben ausgebildet, dafür zu sorgen, dass man wieder miteinander irgendwie ins Gespräch kommt. Dass jeder so auch seinen Anteil dieser Auseinandersetzung sieht. Dass jeder auch für sich wahrnimmt, wo denn seine Anteile sind. Wir alle wissen das ja dann, die wir schon ein paar Tage, ein paar Wochen, ein paar Monate, ein paar Jahre leben. Wir alle wissen das ja, dass miteinander, egal ob jetzt auf dem Schulhof oder dann mal am Arbeitsplatz, in der Gemeinde, in der Familie, nur gelingt, dass dort, wo wir Auseinandersetzungen haben, wo wir aneinander geraten, da wir nur wieder zueinander kommen, wenn wir dann gucken, dass wir alle mal schauen, wo wir denn unsere Anteile haben. Ich meine, man kann das ja versuchen, dann in einer Auseinandersetzung in der Beziehung das so zu regeln, dass man sagt, pass auf, du bist nur schuld und ich habe nur recht. Das funktioniert vielleicht 2-3 Mal. Vielleicht hat man auch irgendwie so ein, ich sag mal, Waffenarsenal, um das irgendwie durchzusetzen. Aber Beziehung wird am Ende so nicht gelingen. In den vergangenen Tagen, Wochen und Monaten habe ich mich immer wieder gefragt, was soll daraus werden, wenn wir uns eben gegenseitig nur sagen, du bist der Idiot, du machst alles falsch und ich zeige dir jetzt mal mein Waffenarsenal, um dir deutlich zu machen, dass am Ende, wenn du dich gegen mich stellst und gegen mich auflehnst, du ein großes Problem bekommst. Ja, müssen wir den Kindern sagen, das, was ihr auf dem Schulhof gelernt habt, ihr Streitschlichter, das, was ihr gelernt habt, um das Miteinander als Kinder dann zu ermöglichen, das müsst ihr jetzt zur Seite legen, weil das hat alles keinen Wert mehr, ist alles nicht richtig? Ich glaube schon. Und wenn wir heute über den Psalm 34 auch miteinander nachdenken, ich glaube schon, dass das, was wir den Kindern beibringen, das, was wir schon eben früh dann in diesen Konflikten versuchen zu vermitteln, dass das etwas ist, was nicht irgendwann dann ab 18 oder wann auch immer keine Gültigkeit mehr hat. Also wenn wir dann über die Situation in der Schule reden, dann geht es ja nicht darum, dass man sagt, okay, pass auf, wir bringen dem einen Kind jetzt nochmal ein paar Tricks bei und ein paar Argumente, dass es über das andere Kind dann auch obsiegen kann. Es wäre doch hanebüchend, das zu machen. Es wäre doch unmenschlich, das zu machen. Nein, wir werden es nur schaffen, miteinander dann zu leben und wieder miteinander an einem Tisch zu sitzen, wenn wir es hinbekommen, dann eben aufeinander zu hören und zu sagen, du, was ist denn hier passiert? Und dann gucken, wo liegen denn meine Anteile? Was habe ich denn falsch gemacht? Ich weiß nicht, wer von euch heute Morgen die Reden im Bundestag, unser Bundeskanzler Olaf Scholz hat ja eine Regierungserklärung abgegeben und dann haben ja die unterschiedlichen Parteien sich dazu geäußert. Ich weiß nicht, wer das von euch gesehen hat. Eindeutig. In diesem Jahr werden wir noch 100 Milliarden Euro an Sondervermögen bilden, um die Bundeswehr besser auszustatten. 100 Milliarden in diesem Jahr. Wir werden in den nächsten Jahren, das war ja öfter schon auch ein Thema und bisher haben wir als Bundesrepublik gesagt, naja, das werden wir so nicht tun, wir werden in den nächsten Jahren über 2% des Bruttoinlandsproduktes in die Rüstung stecken. Hat uns unser Bundeskanzler heute Morgen verkündet. Wir werden die Bundeswehr fit machen. Wir werden dafür sorgen, dass und das hat jetzt was mit den Flugzeugen eben zu tun, dass wir an der nuklearen Teilhabe dann auch eben partizipieren oder sie mitgestalten können. Das heißt, unsere Flugzeuge werden so modernisiert, dass sie Atombomben von A nach B tragen können. Das ist eine Entscheidung, die wir heute getroffen haben. Wir haben heute die Entscheidung getroffen, dass wir jetzt doch Waffen in die Ukraine schicken. Verständlich? Das wird man unterschiedlich beurteilen und Menschen beurteilen das auch eben unterschiedlich. Es gab heute Morgen in der Debatte eine große Zustimmung dazu. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, darüber kann man ja immer streiten. Ich persönlich finde das wirklich schwierig. Das heißt nicht, dass der andere Weg dann irgendwie, dass man wüsste, dass das der richtige wäre, aber wir haben uns jetzt entschieden, naja, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber wir sind eigentlich wieder in Zeiten des Kalten Krieges. Das ist eigentlich kalter Krieg. Dieses Hochrüsten und dem anderen sagen, pass auf, noch einen Schritt und. Herr Putin hat das ja auch so formuliert, wer sich uns in den Weg stellt, der wird dann auf eine nie dagewesene Weise das zu spüren bekommen, dass das ein Fehler war. Eigentlich kalter Krieg und ich weiß nicht, wie es euch geht. Weil das ja jetzt so nah auch ist, wie schnell kann das eigentlich passieren, dass aus diesem kalten Krieg ein heißer Krieg wird? Dass auf einmal aus einem Missgeschick heraus etwas passiert und dann meinetwegen der Bündnisfall ausgerufen wird. Ist ja nicht so, dass wir aus dem Ersten Weltkrieg was gelernt hätten. Also als ich das heute Morgen so gehört habe und dann eben gehört habe, was wir als Bundesrepublik jetzt tun werden, hatte ich nicht in mir so das Gefühl, doch, das ist richtig und jetzt zeigen wir es dem mal, diesem Autokraten, diesem Diktator aus Russland da. Also den martialischen Worten lassen wir jetzt gewaltige Taten auch folgen. Natürlich ist es immer schwierig in diesen Zeiten oder in solchen Situationen, dann die richtige Entscheidung zu treffen. War sie richtig? Die letzte Nachricht, die ich vorhin gehört habe, Wladimir Putin hat seine Atomstreitkräfte in Bereitschaft gesetzt. Wo gehen wir eigentlich hin in dieser Welt? Wo gehen wir eigentlich hin in diesen Tagen? Was wird eigentlich geschehen in den nächsten Wochen, wenn wir diese Spirale immer und immer weiter drehen? Was kommt dann über uns? Man muss sich nur mal die NATO-Pläne angucken, eben für eine atomare Auseinandersetzung mit Russland, was Deutschland dann ist. Man will das eigentlich gar nicht wissen, weil dann wird es einem richtig Angst und Bange. Suchet Frieden und jaget ihm nach. Damit hat gerade die Lesung geendet. Suchet Frieden und jaget ihm nach. Alle Beteiligten, muss kurz überlegen, stimmt das? Ich sag mal, höchstwahrscheinlich fast alle beteiligten Länder in diesem Konflikt sind Länder, die vom christlichen Glauben und von der christlichen Kultur geprägt sind. All diese Menschen sind Menschen, die vielleicht nicht jeden Sonntag in die Kirche gehen, aber sind Menschen, die vom Geist des christlichen Glaubens, vom Geist hier dieses Psalms, vom Geist des Friedefürstens eigentlich beseelt sind. Suchet den Frieden und jaget ihm nach. Der Psalm 34 spricht auch in eine Krisensituation hinein. David, und da geht es auch um Bündnisfragen, also David hat ja Goliath besiegt und hat sich als mächtiger Herrscher dann hervorgetan. Von Samuel wurde er schon zum König gesalbt, aber Saul war noch König. Dann hat er irgendwie Michal, die Tochter des Sauls, geheiratet, hatte zu Jonathan dann eine wunderbare Beziehung, Sohn des Sauls. Und es sind eigentlich auch so Bündnisfragen, die dort gestellt wurden. Und die Frage ist, wie gehe ich jetzt mit dem Aggressor um? Also das ist die Frage des Davids gewesen in Bezug auf Saul. Wie gehe ich mit dem um, der mir ans Leder will? Und David wusste ja, wie man mit mächtigen Gegnern auch umgehen kann. Mit List und Tücke und mit dem Herrn auf seiner Seite. Aha, jetzt haben wir das Problem, wir alle behaupten ja, den Herrn auf unserer Seite zu sein. Überall in den Ländern, jetzt ob russisch-orthodox oder in der Ukraine oder bei uns, gibt es ja dann höchstwahrscheinlich auch geistliche Berater, die dann sagen, Gott ist mit uns. David wusste, wie er dem Saul begegnen kann. Und das, was ihm hier in diesem Psalm dann begegnet, ist eben nicht eine Anweisung für Realpolitik, wie man dann das Heer aufrüstet und wie man dann noch mehr Verbündete bekommt und wie man noch mehr auf seine Seite zieht. Dieser Psalm 34 ist ein Psalm, in dem es darum geht, dass meine innere Haltung gefestigt wird, dass ich und meine Haltung eine Ausrichtung zum Frieden hinbekommen. Ich habe mich heute gefragt, warum haben wir denn immer diesen Grundsatz gehabt, keine Waffen in Krisengebiete, wenn wir ihn dann sofort über Bord werfen? Denken wir vorher nicht darüber nach, was wir sagen und was wir reden? Der Psalm 34 war für David ein Psalm, bei dem es darum ging, dass er über sich und über seine Wirklichkeit nachdenkt, über sein Denken nachdenkt, über das, was ihn ausmacht und was sein Verhalten prägt. Und natürlich, wenn wir das lesen, müssten wir sagen, ist doch Träumerei. Wer kann denn so Politik machen? Wer kann denn so leben? Gandhi hat ja einmal gesagt, und ich habe das ja auch schon öfters hier so zitiert, Frieden ist nicht das Ziel, Frieden ist der Weg. Und wenn wir keinen friedlichen Weg gehen, werden wir nicht im Frieden ankommen. Das ist nun mal so. Das geht gar nicht anders. Immer dort, wo ich versuche, Frieden zu erreichen, indem ich meinen Gegner klein mache, kann sein, dass ich meinen Gegner besiege und dass dann erstmal Ruhe ist. Aber was ist das für eine Ruhe? Es ist eine Ruhe vor dem nächsten Sturm, der kommen wird. Frieden erlange ich nur, indem ich den Weg des Friedens gehe. Anders funktioniert das nicht, so Gandhi. Ja, Frieden, Frieden. Wäre ja schön, wenn du dich auch dran halten würdest, dann wäre bei uns zu Hause auch immer Frieden. Wenn du immer klein beigeben würdest und sagen würdest, du bist der Mann und du bist der Pastor, du hast recht, dann wäre es großartig. Dann hätten wir Frieden. Aber was wäre das für ein Frieden? Es wäre ein Frieden, der Menschen zerstört und der Menschen kaputt macht. Nein, wir erleben das in unserer Welt immer und immer wieder, dass wir aneinander geraten und dass wir unterschiedliche Meinungen haben und dass wir uns am liebsten manchmal an die Gurgel gehen würden. Das erleben wir. Dietrich Bonhoeffer hat 1934 auch etwas dazu gesagt in dieser bösen Zeit. Er hat gesagt, dass Frieden ein Wagnis ist. Frieden hat nichts damit zu tun, dass ich sage, so, dann rüste du mal ab und leg deine Waffen weg und dann machen wir Frieden. Frieden ist ein Wagnis. Frieden ist eine Unsicherheit. Frieden ist eben dieser Weg, dass ich hingehe und sage, du musst vor mir keine Angst haben. Und um dir das zu zeigen, zeige ich dir meine geöffneten Hände und nicht meinen gefüllten Waffenschrank. Frieden, hat Bonhoeffer gesagt, ist ein Wagnis. Weil es kann schief gehen. Ja, es kann schief gehen. Und das ist ja die Herausforderung. Und ich vermute mal, keiner unter uns will in diesen Tagen ein Kanzler oder Kanzlerin sein. Das ist ja die Herausforderung, vor der wir stehen. Frieden ist ein Wagnis. Es kann schief gehen. Aber Frieden, der versucht wird, also wenn wir versuchen, den Frieden zu erlangen, indem wir den anderen dann klein machen, indem wir ihn als Idioten, als Tyrannen, als was weiß ich was beschimpfen, wird dieser Weg keinen Frieden bringen. Und wenn ich aufrüste und sage, so dieses Jahr noch 100 Milliarden und jedes Jahr jetzt über 2% von unserem BIP in die Rüstung hinein, dann wird diese Welt doch nicht friedlicher. Die atomare Teilhabe, die wir uns ermöglichen, das schafft doch nicht mehr Frieden. Was glauben wir denn? Wenn wir in unsere Geschichte, in die Geschichte der Völker, in die Geschichte unserer Länder hineinblicken, was glauben wir denn, was Frieden gebracht hat? Aufrüsten? Wenn der Psalm 34 von diesem Frieden spricht, dann geht es hier nicht eben um das, was wir im Englischen Peace nennen, also Waffenstillstand, das ist was anderes. Der Friede, von dem dieser Psalm hier spricht, ist eben der Shalom Gottes. Das eben erstmal, und deswegen ist dieser Psalm wichtig für David und für das, was in ihm lebt und sich in ihm bewegt. Shalom ist erstmal, dass ich zum Beispiel mit meinen Ängsten klarkomme und mit meinen Ängsten zurechtkomme und nicht immer aufrüsten muss, wenn mir jemand begegnet, der dann eben irgendwie eine andere Meinung hat. Aber dieser Psalm hat ja dann auch noch sehr konkrete Anweisungen. Behüte deine Zunge vorm Bösen. Das ist die erste Anweisung am Ende. Behüte deine Zunge vorm Bösen. Der Mensch des Friedens ist ein Mensch, der auch über Frieden spricht. Und der eben nicht dann erstmal sagt, ach, du bist doch irre geworden, du bist doch, du bist doch, du bist doch. Weil das hilft nicht auf dem Weg des Friedens. Der Mann und die Frau des Friedens, das sind die, die in den Gesprächen dann meinetwegen irgendwo an so einem riesen Tisch oder zu Hause am Küchentisch, wo auch immer, Frieden verkündigen, über den Frieden reden. Nicht Böses dann auch immer unterstellen. Und natürlich in der heutigen Situation ist das genau der Punkt. Jetzt wird eben gesagt, na, wir haben Putin vertraut und wurden belogen. Ja. Aber wisst ihr, Frieden ist ein Risiko. Frieden ist ein Risiko. Und wir werden keinen Frieden schaffen, wenn wir nicht Menschen des Friedens sind, die Friedensworte in diese Welt hinein sprechen. Behüte deine Zunge vor dem Bösen. Lass ab vom Bösen und tu Gutes. Ja, was ist Gutes? Entwicklungshilfe, ist das jetzt was Gutes? Natürlich. Ist das, dass ich dem anderen irgendwelche Pakete schicke, etwas Gutes? Natürlich. Aber wisst ihr, was das eigentlich Gute ist? Danach zu fragen erstmal, sag mal, was tut dir eigentlich gut? Was ist das, was dir in dieser Auseinandersetzung, die wir miteinander haben, eigentlich das, was dir gut tut? Was brauchst du an Guttun in deiner Situation, damit du auch abrüsten kannst? Damit du auch ein bisschen abkühlen kannst? Was ist das Gute, was ich für dich tun kann, damit sich in dir etwas hin auch wieder zum Frieden bewegt? So müsste man miteinander reden. Nur auf dem Schulhof, bei den Kindern, denen wir beibringen, Streit zu schlichten? Nein, auch in der Weltpolitik. Auch im Großen müssen wir darüber reden und fragen, was ist eigentlich das Gute, was ich dir tun kann? Ob ich es dann tun kann hinterher, das weiß ich noch nicht. Aber die Frage muss gestellt werden, was ist eigentlich das Gute, was ich dir tun kann, damit wir auf einen gemeinsamen Weg des Friedens miteinander sein können? Und dann eben dieser letzte Vers, suche den Frieden und jage ihm nach. Im Hebräischen ist dieses Wort, was hier benutzt wird, eben so, ja, nicht so, oh, jetzt habe ich irgendwie meinen Schlüssel verloren und muss mal irgendwie gucken. Nein, im Hebräischen ist dieses Suchen, mein Handy ist weg und... Also das setzt ganz anders in Bewegung. Suchen, dieses Wort, was im Hebräischen hier steht, ist so eine fokussierte Ausrichtung. Ich will das haben, ich will das bekommen und alles andere ist erstmal zweitrangig und hat erstmal keine große... Aber ich will dieses fokussiert sein. Und die Frage ist, worauf sind wir fokussiert in diesen Tagen? Ich hoffe, dass es nicht darum geht, dass die Rüstungsfirmen bessere Umsätze machen. Ich hoffe, dass es nicht darum geht. Ich meine, die Aktienkurse schießen. Da macht man sich erstmal keine Sorgen. Aber wenn das die Motivation wäre, was machen sie mit uns? Kann ja nicht sein. War ja noch nie eine Motivation. Suche den Frieden und jage ihm nach. Das ist zuallererst etwas, was wir auch tun sollten, was uns in Bewegung versetzen sollte. Deswegen danke, dass ihr da seid, dass ihr gekommen seid, weil das fand ich, ist doch ein Zeichen auch dafür, wenn wir als unterschiedliche Menschen miteinander sagen, wir bekennen diesen Friedefürst, der in unseren Herzen Frieden geschaffen hat und es ermöglicht, auch über das, was uns unterscheidet, uns als Brüder und Schwestern, als Mitmenschen zu sehen. 500.000, über die Zahl kann man streiten, vielleicht waren es auch ein paar weniger, waren heute schon auf der Straße, um dann für den Frieden zu demonstrieren. Ja, wir brauchen eine neue Friedensbewegung. Wir brauchen neue Menschen, die auch sagen, was sie in diesem Land wollen. Und ich will nicht, dass wir über 2% unseres Bruttoinlandsprodukts in die Rüstung stecken, weil damit erreichen wir nichts. Nur, dass die Firmen, die uns die Rüstungsgüter verkaufen, eben noch mehr Geld machen. Aber wir kommen nicht auch nur einen kleinen Schritt dem Frieden näher. Und darum hoffe ich, dass in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten mehr Menschen auf die Straße gehen und sagen, tut das nicht in unserem Namen und schickt nicht unsere Kinder in diese Kriege. Nehmt eure Kinder und führt Kriege. Das könnt ihr machen. Aber die schickt ihr ja nicht. Ihr schickt unsere Kinder. Lasst uns auf die Straße gehen und sagen, dass das nicht in unserem Namen geschehen soll und dass wir das nicht wollen. Dass wir am Ende wieder hochgerüstet voreinander stehen und Angst haben müssen davor, dass vielleicht durch ein Missgeschick die größte Katastrophe über die Menschheit kommt und vielleicht sogar die ganze Menschheit ausrottet. Aber dazu gehört zuallererst, dass man auch selber ein Mann und eine Frau des Friedens ist. dass man nicht nur den Frieden auf einem Schild vor sich herträgt, sondern den Frieden im Herzen mitbringt. Darum werden wir jetzt jede Woche am Donnerstag um 19.30 Uhr hier beten. Wir werden den Frieden nicht herbeibeten, das ist nicht meine Vorstellung, denn das ist unsere Aufgabe, für diesen Frieden zu sorgen. Aber indem wir Gott um seinen Frieden bitten, geht es zuallererst darum, dass wir in uns diesen Frieden haben und ihn hinaustragen können in diese Welt. Jaget dem Frieden nach. Sucht ihn erstmal. Und dann werdet ihr in Frieden miteinander leben können. Frieden ist wohl das kostbarste Gut, aber auch das gefährdetste Gut seit Jahrhunderten und Jahrtausenden, seit allen Zeiten. Und ob wir Frieden haben werden, hängt davon ab, ob es genug Menschen gibt, die sagen, wir suchen den Frieden und jagen ihm nach. Wir wollen jetzt gleich miteinander eine Zeit des Gebets haben und wollen damit auch ein Zeichen setzen, dass wir uns zuallererst wünschen, dass dieser Friede uns bestimmt, damit wir in dem Miteinander dann zu Friedenstiftern werden können. Stell dir mal vor, dass alle Menschen davon beseelt sind und aufstehen und sagen, wir wollen den Krieg nicht. Stellt euch doch mal vor, wenn Menschen jetzt auf die Straße gehen und sagen, wir verurteilen eindeutig Kriegstreiber in dieser Welt und wollen aber Menschen sein, die die Hände ausstrecken. Und wir wissen, das kann uns was kosten. Stellt euch mal vor, stellt euch das doch einfach mal vor. Imagine all the people